Ja, möchte gern heute am letzten Vormittag unseres, ich finde, sehr intensiven und tiefen und zugleich von einem Geist von Leichtigkeit durchwehten Herzretreat. So würde ich es beschreiben. Ein paar Dinge sagen. Ich habe so vier Themen. Mal gucken, ob das alles geht. Das Erste, ich möchte einfach nochmal was klar machen für den Umgang mit den Meditationspraktiken, wenn du für dich zu Hause übst oder auch mit den CDs. Wir haben im Grunde, und auf manchen CDs dieser ersten Reihe 1 bis 6 ist das so strukturiert, die anderen sind anders strukturiert, aber im Grunde egal wie auch immer, haben wir drei Schritte in der Meditation rein von der Praxis, vom Praktischen her, vom Technischen würde ich fast sagen. Ja, die anderen tieferen Schritte haben wir schon beschrieben. Aber vom Praktischen habt ihr als ersten Zugang, als Möglichkeit, ja, es ist nie ein du musst, aber als Möglichkeit, haben wir die geführte Meditation, die entweder im Liegen ist oder im Sitzen, wo der Fokus der Aufmerksamkeit durch den Körper wandert oder eine ganz bestimmte Qualität hat, wo ihr euch von mir durchführen lasst, wie wir es hier gemacht haben oder auf CD, oder wo ihr euch selber durchführt. Du kannst dich selber durchsprechen. Ja, und es hilft, wenn du da mit dir redest. Ja, ich lasse mich atmen, meine dicken Zehen, und der Atem strömt ein in alle Poren, und mit dem Ausatmen relax. Also du kannst dich richtig durchsprechen, talking through. Ja? So. Manchmal geht es auch von selber, aber es hilft der Aufmerksamkeit, dein Sprechen mit dir und mit deinen verschiedenen Schritten, ist eine Hilfe, ist Achtsamkeitspraxis, ja? Dich da nicht abzuschweifen. Das ist das Erste. Die geführte Meditation ist ein Schlüssel, sein Werkzeug, ein Fahrzeug, würde die Tradition sagen, um schneller in die Tiefe zu kommen, auch durch diese Schichten, die in uns, wenn wir einfach nur uns hinsetzen oder hinlegen, leichtes Dösen anfangen und in ihre entspannt vertraute Verschlossenheit gehen. Deshalb ist es ein powervolles Werkzeug, diese Türen zu öffnen. Das spürt ihr ja auch. Der zweite Schritt ist das, was ich ganz grob nennen würde, Shamatha. Das entspricht ziemlich Achtsamkeitspraxis, aber auf somatischem Level. Das ist, dass du mit einem Fokus übst, bei dem du bleibst. Also zum Beispiel gestern oder die Tage haben wir diese Wanderung gemacht und Erde und dich öffnen in die Erde und das Feuer in der Erde und die Wärme spüren. So, und dann lass es zu deinem Herzen gehen. Und dann, häufig ist es dann im Aufsitzen, haben wir aber auch im Liegen gehabt. So, und dann lass deine Aufmerksamkeit mit dem Atem zwischen Erde und Herz pendeln. Ja. Oder wenn du sitzt, lass deinen Atem zu deinem Herzen gehen. Ich habe dann oft gesagt, und jetzt lass die Übung sehr einfach werden. Und da ist dein Geist ruht auf einem Punkt, meistens verbunden mit dem Atem, das ist der Königsschlüssel, zum Beispiel im Herzraum oder im Becken, wo auch immer, und du ruhst und du kannst da hinein relaxen. Ein Zen-Lehrer von mir hat mal gesagt, das ist wie eine Art Schlaf, wo du aber wach bleibst. Also es ist so tief entspannend, wo du wach bleibst, die Aufmerksamkeit ruht, nicht umsonst heißt Shamatha aus dem Sanskrit, der Geist kommt zum Frieden. Das ist genau das, was passiert. Aber eben nicht nur dies, sondern weil wir somatisch arbeiten, öffnet sich auch, wenn wir damit arbeiten, der Herzraum und du erfährst eine neue Wahrnehmung deines Herzens etc. Du ruhst auf einem Fokus und übst damit. Das ist Shamatha, das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist, auf den CDs findet ihr das Wort, vielleicht kennt ihr es, habe ich entlehnt aus dem Zen, Shikantaza, nur sitzen. Reines Sitzen, auch kannst du auch sagen, reines Liegen, nur liegen. Das ist Dasein, nichts mehr tun. Wenn ich euch anleite, so lasst die Übung los und bleibt da, präsent. Was dann passiert ist, dass du die Früchte der Übungen vorher erntest. Wenn du viel, wenn du über die Jahre viele geführte Meditationen dieser Art macht, könnt ihr immer mehr einfach nur sitzen und es geschieht von selber. Der Körper macht es von selber. Wenn ich mich hinsetze, muss ich nur einmal runteratmen, geht von selber Erde auf. Ja? geht von selber Bauch auf, ist von selber zentraler Raum, ist Herz. Ja, das geht einfach leicht. Der Körper kennt das und es kommt ihm entgegen. Und das ist die Frucht von viel Üben. Ja, und dann, die Übung ist nicht das Ziel, sondern ist die Methode oder ist das Werkzeug. Und dann sitzen, spüren, wahrnehmen. Dann leite ich euch oft an, spüren, fühlen, lauschen und schauen. Dann haben wir diese Aspekte, die wir die Tage hatten, auch nochmal mit dem Schauen drin. Ja. Aber das wäre ein anderer Level. Hier diese drei, das ist die technische Ebene, geführte Meditation, liegen oder sitzen. Shamatha kannst du auch kannst alles im Liegen auch machen. Ja. Normal machen wir es im Sitzen, ist bekannter. Mit einem Fokus üben, hast einen Punkt, dann kannst du drin relaxen mit dem Atem, Aufmerksamkeit ruht da. Und dann, das ist eigentlich die schwerste Übung, Shikantaza, ist die fortgeschrittene Praxis. Einfach sitzen, reines Gewahrsein, pure Awareness. Oder wunderschönes Wort aus dem Chan, der chinesischen Variante von Zen, die Kontakt mit dem Daoismus dann hatte, ist Silent Illumination, schweigendes Erleuchtetwerden. Ja, wunderschön, schweigendes Erwachen. Machst nichts mehr. Ist da, geschieht von selber. Das sind diese drei Schritte, ist nochmal wichtig und hilfreich für die Übung im Alltag. Und im Grunde ist hilfreich immer alles. Also, ich liebe auch die ganz einfachen Praktiken, nicht nur die fortgeschrittenen, die ganz einfachen Sachen, die sind, je weiter du kommst, ihr kennt das vielleicht, je länger du übst, ganz simple Praxis von spüre den Atem in deinem Körper, kann man endlos machen. Perineumsatmen, ja, was haben wir die Tage gemacht, nämlich Perineum eine. Kannst du ganze Retreats mitfüllen, wochenlang sitzen. Super. Also nutzt diese Werkzeuge und ich mag euch eine Landkarte dieser Art geben, dass ihr damit umgehen könnt. Die geführte Meditation ist wie ein Auto, in das du einsteigst und zu deiner Freundin oder Freund fährst. Es ist wichtig, dass du nicht zu früh aussteigst, weil sonst landest du in der Pampa und musst den Rest zu Fuß gehen. Das heißt, wenn du zu früh die geführte Meditation hinter dir lässt und sagst, ich kann das alles schon, ich sitze nur, kommst du in die alten eingespurten Gleise deines Denkens oder deiner Vorstellung, wie das geht. Wenn du das Auto bis zur Tür fährst und dann drin sitzen bleibst und nicht aussteigst, macht die Reise wenig Sinn, weil du deinen Freund, deine Freundin nicht siehst. Das heißt, wenn du bis zum Ende aller Tage nur geführte Übungen machst, kommst du nicht in diese Frucht der reinen Erfahrung. Also, nutze das Auto, fahr hin, dann steig aus und feier den Fest. Das ist das Bild. Gut, das war das Erste so zu den technischen Schritten der Meditation. Das Zweite führt ein bisschen tiefer. Das ist etwas, habe ich gestern ein paar Mal angedeutet schon. Und bei einigen war es im Einzelgespräch. Das hat mich aufhorchen lassen, darüber ein paar Takte zu sagen. Der erste und der zweite Schleier. First and second veil, wenn ihr das in der englischen Literatur findet. V-E-I-L. Veil, the veil. Der Schleier. Und das ist eine exzellente buddhistische Psychologie, Tiefenpsychologie eigentlich, die ein Menschheitserbe ist. Erster und zweiter Schleier. Second Veil ist die englische Übersetzung. Wenn ihr das findet, deshalb sage ich euch das Englisch, wenn ihr das lest oder hört. Und der erste Schleier heißt in der deutschen Übersetzung die auffallende Emotion, die dich wegschwemmt. Und das kennen wir alle. Das ist dieses, was wir die Tage auch dauernd hatten. Die Wut, boah, ich könnte den fressen. Ja, oder die Trauer, ich könnte mich auflösen vor Tränen. Oder der Schmerz, es zerreißt mich von innen. Ja, das ist die Emotion, die uns wegschwemmt. Nicht die du hältst, sondern die dich mitnimmt. Die ist mächtig. Und es passiert uns allen immer wieder und je mehr wir üben, vielleicht ein bisschen kürzer und irgendwann wird es relaxter. Ja. Und das Essen, das Markante an diesem ersten Schleier ist, das kommt und geht. Das ist kein Dauerzustand. Es kommt, du hast die Wut und dann ist sie weg. Dann kommt die Trauer und dann ist sie wieder weg. Ja, es kann manchmal tagelang dauern oder wochenlang, aber dann ist es weg. Also das kommt und geht, es ist instabil. Und das ist ein bisschen, die westliche Analogie passt nicht ganz, ein bisschen, was wir in der westlichen Psychotherapie haben, so diese neurotische Dimension in uns, wo wir in Widerstreit mit uns selber geraten und Spannungen entstehen in uns, weil da ist ein Wunsch und da ist eine Verhinderung und das agieren wir oft an anderen aus, die das triggern und dann ist dieses Aufwallen. So diese neurotische, im weitesten Sinn des Feldes. Aber erster Schleier haben wir alle, das ist nichts psychisch Gestörtes. Ja? Das haben wir eigentlich alle. Eigentlich sind wir auch alle neurotisch. Aber aus diesem Menschenbild her ist es nochmal allgemeiner, nochmal relaxter, finde ich, in der buddhistischen Psychologie. Das ist relaxer. Wir haben das alle, ganz relaxen, musst dich nicht vergleichen. Musst dich nicht scheuen, das zu zeigen. Die anderen kennen es auch. So, und dann gibt es noch was. Und das ist schwer im Blick zu kriegen. Und von diesem anderen, was der zweite Schleier genannt wird, sagt man, das kannst du nicht allein auf dem Kissen lösen. Da kannst du sitzen bis zum Ende aller Tage. Du kriegst das nicht in den Blick, weil dein Sitzen unter der Prämisse dieses Schleiers steht. Du kriegst es nur im Blick mit der Herzpraxis, das ist eins, deshalb sage ich was dazu. Und bei einigen von euch hat es ja richtig einen Durchbruch gemacht, ja, wo ihr das gesehen habt. Auch wenn ihr vielleicht noch nicht frei seid, aber ihr habt es gesehen. Und das ist der erste Schritt. Wir kriegen es mit der Herzpraxis, wir kriegen es mit tiefer Atemarbeit, holotropes Atmen oder tiefer Atemarbeit ist ein toller Schlüssel dafür. Und wir kriegen es in Beziehung, wir kriegen es serviert in der Gefährtenschaft, in der Paarbeziehung. Und in der Arbeit mit einem spirituellen Lehrer, Lehrerin, Mentor, Mentorin, die das blickt, die nicht ihres dann auf beide stülpt. Und dieser zweite Schleier heißt in der Übersetzung, ich finde das ganz markant, der Schleier, der verhindert, dass du siehst, was du sehen könntest. Und was du sehen könntest, ist deine wahre Persönlichkeit. Könnte auch sagen, deine Seele.
Ist das dann sowas wie der blinde Fleck?
Ja, schön wär's. Es ist ein blindes Feld.
Ja.
Riesig.
Der Fleck ist ja auch.
Der Fleck ist klein. Ja, aber es ist, genau, exakt. Aber das Prinzip ist richtig. Ja. Und das sind Grundüberzeugungen, mit denen wir existieren und die wir, wenn ihr denkt an das Thema von gestern, ich komme mit einer Wesensbotschaft und werde nicht gesehen, dann mache ich zu. Und die Qualität inhaltlich, äußerlich können wir sagen, es ist Ego oder Muster oder Schutz, aber inhaltlich ist das eine bestimmte Überzeugung, die Überzeugung von, ich bin nicht willkommen, ich werde nicht geliebt, die Welt ist anstrengend, ich muss immer kämpfen. Ich bin immer allein, die anderen sind immer besser, etc. Solche Grundüberzeugungen sind das. Die schmelzen in deinem Maitri, deiner Freundlichkeit mit dir selber, aber es dauert ein wenig. Und das ist so eine Brille, die ist so eingetönt und so festgeklebt, dass du nicht mitkriegst, dass du eine Brille hast. Das ist das Trickige daran. Deshalb kannst du sitzen und sitzen und sitzen. Und du kriegst das nicht, vielleicht in einer Stunde besonderer Gnade, ja, aber normal kriegen wir das nicht mit. Es gibt Menschen, die sitzen im Zen wirklich radikal und toll und wunderbar, aber deren Strenge mit sich selber auf dem Zen-Kissen über Jahre und Jahrzehnte ist ein Ausdruck dieses zweiten Schleiers, wo sie die Grundüberzeugung haben, nur wenn ich hart arbeite, darf ich existieren. Und es wird dann zur Meditation und an dem Punkt kommen sie nicht weiter. Sonst schon, aber da nicht. Und deshalb lohnt das, die Methoden zu wechseln und sich immer wieder so ein bisschen struppig zu bürsten mit Atmen und Körperarbeit und Tanzen und ein bisschen verrücktes Zeug reinbringen, dass die Meditation sich nicht festzurrt und sich nicht synchronisiert mit dem zweiten Schleier. Also wir brauchen so ein paar existenzielle Purzelbäume dazwischen, wo es uns mal so ein bisschen durchwurstelt. Und Beziehungen, Kontakte sind natürlich dafür sehr geeignet, aber wir brauchen die Sicht. Eine zweite Schleier. In der westlichen Psychologie können wir eine Analogie sehen, eigentlich zu sehr frühen Traumatisierungen und sogenannten frühen Störungen. Aber wieder mit dem, der zweite Schleier ist nicht pathologisch. Oder wenn ihr euch auskennt mit Psychiatrie, dann hat es, aber bitte Vorsicht, nur eine Entsprechung zu Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsstörung ist so wie eingewoben in die Persönlichkeit, das ist immer. Aber zweite Schleier ist keine Persönlichkeitsstörung, denn das haben wir alle. Oder wir sind halt alle so. Aber also das nicht zu pathologisieren, ist wichtig. Und das kriegst du auch mit herkömmlicher Psychotherapie fast nicht in den Griff. Aber mit tiefer Körperarbeit und guter Traumatherapie und transpersonaler Arbeit unter Umständen schon. Ja, und das geht über den Körper. Das können wir nicht denken, das können wir nur fühlen. Und der Körper ist frei davon. Wir implantieren das zwar durch unseren Mind, unsere Verhaltensweise, unser Muster in den Körper als Spannung, aber der Körper nimmt dir das eigentlich nicht ab. Und das Herz ist frei davon. Das Herz, die Tradition sagt auch, das Herz ist frei von Karma. Das Herz hat kein Karma, ist völlig frei. Der Körper ist der Buddha. Der Körper ist der Erwachte. Wenn du tief genug gehst, ist der Körper reiner Raum. Reines, leuchtendes Gewahrsein ist deine tiefste Natur. Da gibt es keine Schleier. Das heißt, in der Körpermeditation tauchen wir eigentlich unter diese Schleier und gucken uns das Ganze von unten an. Aber wie gesagt, deshalb auch heute früh das Gedicht von Rilke, es braucht Zeit und Geduld und ein Schmelzen und ein Vertrauen auf den Frühling und den Sommer. Unten dranbleiben. Aber ein wichtiger Schritt ist, das zu sehen. Und ihr könnt es sehen. Im Herzretreat taucht es auf. Und viele von euch haben das gesehen. Ah, ich habe immer dieses Grundmuster. Und das Sehen ist schon mal klasse. Kannst du dir schon mal gratulieren, weil das ist wirklich ein Riesenschritt. Auch wenn du es noch nicht los bist. Gut, das wollte ich dazu sagen.
Ja, bitte. Aber es gibt eine Ebene, sagt man doch auch, wo der Körper diese Traumen speichert. Also, dass man seinen Körper irgendwo manifestiert.
Genau.
Aber das ist nicht die Tiefe, die du meinst.
Genau, exakt. Ja, es gibt eine Ebene, zum Beispiel, wenn du denkst von unserer Übung heute früh, diese drei Level des Atems entspricht der wollte ich jetzt hier sonst nicht bringen, aber ich spreche es mal kurz an, den drei Körpern des Buddha, die Trikaya-Lehre, die finde ich eine geniale Anthropologie ist. Und die hat genau diese drei Ebenen, das Äußere, das Innere und das Geheime, wie der Atem. Und auf dieser äußeren Ebene ist es gespeichert, das Trauma. Also in der Muskulatur, in den Bindegeweben, in den Nervenzellen, im Gehirn. Das ist diese äußere physische Ebene. Hat natürlich Einfluss dann auf die innere Ebene, auf den Energiefluss. Aber der Energiefluss ist nicht traumatisierbar. Der Energiekörper ist nicht traumatisierbar. Die Chakren kannst du nicht traumatisieren. Du kannst, dadurch, dass wir traumatisiert oder verletzt oder sonst was sind, macht etwas zu, sodass die Energie der Chakren nicht voll fließen kann. Aber Energiekörper ist immer heil. Das ist eine tolle, gute Botschaft. Ja, von da geschieht Heilung. Und darunter der Raumkörper, die tiefste Dimension, der geheime Atem, da kommt das sowieso nicht hin. Das ist das Göttliche in uns eigentlich. Okay, das ist vielleicht nochmal für den inneren Prozess wichtig. Dann habe ich noch ein bisschen was Größeres, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Also ein drittes Thema ist ein bisschen herausfordernd, aber auch erfrischend. Das sind die drei Inversionen unserer spirituellen Reise. Also es gibt drei, vielleicht noch mehr, aber die drei finde ich ganz wichtig, Dinge, die stehen auf dem Kopf, wenn wir uns auf einen existenziell spirituellen Weg begeben. Das heißt, die stehen anders, als wir sie sonst gewohnt sind. Und wahrscheinlich ist euch das alles vertraut. Das erste ist, dass obwohl wir noch nicht in allem rund sind, und noch nicht in allem heil oder vollkommen oder ausgereift oder völlig erwachte Wesen etc. sind wir das immer schon. Wir sind immer in der Tiefe unseres Wesens, sind wir immer schon heil und erwacht und voller Liebe und in Kontakt mit allem, was ist. Wie die Pema Chödrön, die wir die Tage schon hatten, mal wunderbar schreibt, du bist nur ein Augenblinzeln davon entfernt. Dein wahres Wesen, all seine Leuchtkraft, Freiheit und Weite ist immer schon da, egal wo du dich auf dem Weg befindest. Und von da aus geschieht die eigentliche Heilung und Wandlung. Das heißt, Psychotherapie arbeitet in der Regel von oben herunter durch die Dinge, die veränderungswürdig sind und findet dann, wenn sie gut und tief genug geht, irgendwann diese Öffnung in diese Dimension unseres Wesens. Es gibt ja Therapien, die das machen und auch sehen. Und Meditation macht das Umgekehrte, die springt in die Klarheit und Freiheit und Weite unseres wahren Wesens und lässt von da aus im Grunde es wirken und die Heilung von unten geschehen. Irgendwie so wie beim Tunnelbohren von zwei Seiten begegnen die sich im Idealfall. Und mit der somatischen Meditation springen wir mit wie Kopfsprung ins Wasser, springen wir aus unserem Alltagsbewusstsein in die Essenz. Spüre den Atem, die Aufmerksamkeit nach hinten gehen, den Zentralraum vor der Wirbelsäule. Fühle, dieser Raum ist außen geformt, in dir, innen unendlich. Lass dich in die Unendlichkeit los. Völlig andere Dimension. Herz genauso. Ja? Springen in die Essenz. Ich sage nicht, alle Meditationen tun das. Es gibt andere, die sind auch gut. Die somatische Tradition, die tut das. Das ist die erste Inversion. Es ist immer schon alles da. Auch wenn du noch unterwegs bist. Habt ihr in der christlichen Tradition auch. Im Grunde ist alles frei, alles ist erlöst, alles ist in der Liebe. Auch wenn wir noch unterwegs sind und noch Kriege führen. Die zweite Inversion ist, im kleinen, oft unvollkommenen und gebrochenen zeigt sich die Fülle. Und das kannst du in dir sehen und um dich und auch ins große buchstabieren. Im Unscheinbaren, im Kleinen, im Armseligen, im Schrägen, beim Skurrilen leuchtet die Totalität auf. Und das findet ihr auch wieder in Ost und West. Wir haben im Osten dieses Siddhas zum Beispiel, völlig waren oft Leute aus ganz armen Schichten, aus den unteren Kasten und die einfachste und so Hilfsjobs hatten, Berufe hatten und die tief erwachte Menschen geworden sind durch ihren Weg, die praktiziert haben. Im Westen haben wir das auch von den Traditionen, aber es ist auch das Bild Jesus von Nazareth, könnt ihr auch nehmen, wenn wir nehmen, so dieses Unscheinbare und der Einfache und am unteren Level der Armut. Und da leuchtet die andere Dimension, das Göttliche auf und ist präsent in der Welt. Also diese Inversion, die haben wir im Grunde in allen großen spirituellen Traditionen. Das ist auch nicht buddhistisch, was ich jetzt sage, das ist generell. Und das im Armseligen, im Kleinen, im äußerlich Armseligen, das unser Blick trügt halt. Das heißt, dass die Tiefe des Seins, das Absolute, das Erwachte, das Göttliche, das bemisst sich nicht an den Maßstäben unserer Welt. Wir bemessen Erfolg, schön, jung, toll, reich, höher, aber das Göttliche sieht das anders. Das ist die zweite Inversion. Die dritte Inversion, die hat es dann nochmal in sich, ist euch aber vermutlich auch nicht ganz unbekannt. Ich nehme sie eben im Originalsatz, den auch Williges Jäger gern zitiert hat und der ursprünglich von Pierre Teilhard de Chardin stammt, dem französischen Jesuiten und Naturforscher. Wir sind nicht Menschen, die eine spirituelle Reise machen, sondern wir sind spirituelle Wesen, die die Erfahrung machen, Mensch zu sein. Das passt gut zu unserem Ritual vor zwei Abenden. Das heißt, Es gibt keine Integration der Meditationserfahrung in den Alltag. Dann würde der Alltag die Meditation so anpassen, dass sie reinpasst. Sondern es gibt nur eine Integration des Alltags in die Meditationserfahrung, weil die Meditation das Größere ist. Und das wollen wir ja eigentlich auch. Wir wollen ja nicht, dass unser Alltag so bleibt, wie er ist, und dass wir halt auch noch meditieren, sondern wir wollen ja durch unsere Meditation unser Leben transformieren. Schöner machen, liebenswerter, das heißt unseren Alltag. Also das transformiert sich. Wir machen nicht eine spirituelle Reise, damit es uns ein bisschen besser geht. Und wir das ganze Menschsein ein wenig leichter gehandelt kriegen. Sondern wir erleben unser Menschsein mit all seinen Abgründen und Schönheiten und Auferstehungen und Wundern als einen Aspekt unserer spirituellen Reise. Das ist die dritte Umkehrung. Und wenn ihr das lest, wenn ihr von da aus das Leben und die Welt lest, kriegt alles ein anderes Licht. Sogar unsere globale Krise. Das heißt nicht nichts tun, das heißt nicht sich nicht ärgern, aber das heißt, dass nicht alles daran liegt, dass wir es besser machen. Und dazu würde ich euch gern als letztes nochmal etwas anbieten, was einige von euch schon kennen, was das Ganze ein bisschen alltagstauglicher macht, jetzt wieder praktischer. Das sind die sogenannten vier Unermesslichen des Herzens. Einige kennen das. Das ist eine Reprise, ein Refrain für mich, aber ich finde es immer wieder stark. Das ist eine traditionelle Teaching aus der Bodhicitta-Tradition, also Tradition des erwachenden Herzens. Und ich übersetze es für uns, oder das ist ein bisschen umgeformt für uns in der modernen Welt. Das geht so. Wenn wir mit offenem Herzen uns selbst, anderen Menschen und dieser Welt begegnen, dann spüren wir eigentlich aus dem Herzen, ohne dass wir es machen müssen, das, was wir hier Maitri genannt haben, liebende Freundschaft. Wir sehen die Kostbarkeit von uns und anderen dieser Welt und wünschen, dass es möglichst gut wachsen, gedeihen kann. Wenn wir frei sind, wünschen wir ganz von selber, dass wir glücklich sind und wünschen das auch allen anderen Wesen. Mehr oder weniger. Ja, das ist diese Haltung der liebenden Freundschaft oder Maitri oder liebende Güte, die möchte, dass das Leben wächst. Wenn wir das tun, kommen wir unweigerlich an diese Aspekte, die das Wachstum des Lebens verhindern oder irritieren oder pervertieren. Das heißt, wir kommen an Schmerz, Leid, Verstellung und Gewalttätigkeit in der Welt oder auch in uns. Und die Resonanz des Herzens darauf ist Mitgefühl. Das ist die zweite Ebene. Karuna. Maitri Karuna. Ja, im Sanskrit. Mitgefühl. Also nicht Mitleid, dieses Reinschlüpfen, sondern Mitgefühl. Das, was ihr gestern gemacht habt, mit den Menschen euch gegenüber, wo ich angeleitet habe, lasst dein Herz in eine gewisse Resonanz, eine Sympathie zu diesen Menschen gehen und fühle etwas von dem, was er fühlt. Nicht sich auflösen, nicht da rein, nicht diese esoterische Diskussion, ist das jetzt seine Emotion oder meine? Die Emotion, die du fühlst, ist immer deine. Wem soll sie denn sonst bitte schön gehören? Auch wenn jemand anders dich triggert. Ne? Oder eine Übertragung stattfindet. Aber das, was du fühlst, fühlst du. Können wir es einfach halten. Also, Mitgefühl ist die Antwort des Herzens auf die lebensverstellenden Leitsituationen in uns, in anderen, in der Welt. Und aus dem Mitgefühl kommt alle Medizin und Heilung und Krankenpflege und Therapie und etc. Also wir fordern das Leben, erste Ebene, Maitri, und wir arbeiten mit dem und an dem, heilend, lösend, mögest du frei werden von Leiden, möge ich dich unterstützen können, dass sich dein Schmerz löst, möge dein Trauma dich nicht mehr dominieren, etc. etc. Das wären so die inneren Botschaften da drin. Und für sich selber auch. Erst die Arbeit mit dem Leiden, mit dem Schwierigen, das ist deshalb herausfordernder, rarer als das Erste, und die tiefere Schicht. So. Und wenn wir dabei aber bleiben, ist die Gefahr, dass wir ausbrennen, dass wir uns abarbeiten. Für uns und vor allem auch für andere. Und dann geht es nämlich deshalb weiter. Und die dritte Ebene ist, die ist nicht so ganz leicht herzukriegen, deshalb brauchte ich diese Inversionen vorher. das ist, wird genannt mitschwingende Freude. Das kann man nicht so direkt verstehen. Also Freude ist natürlich eine Qualität des Herzens, ist direkt zugänglich. Aber in diesem Kontext ist es die Freude, selbst wenn du durch einen schwierigen Prozess gehst und ich mein Bestmöglichstes getan habe, um dir vielleicht Heilung oder Linderung der Schmerzen zu ermöglichen. Selbst wenn du dann durch diesen schwierigen Prozess gehst, dann ist das Teil deiner Reise und ich kann in meinem Herzen so weit zurücktreten, dass ich diese Bejahung finde, dass auch das zu dir gehört und dass du selbst in dieser schwierigen Phase wächst zu dir selber hin. Oder ich zu mir. Und das ist diese Freude, diese tiefe, mitschwingende Freude, die nicht mehr gebunden ist an Leid oder nicht Leid. Dass alles uns zur Reise zum Leben dient. Auch wenn es schwierig ist. Wir stricken dadurch daraus kein Konzept, das hatten wir schon. Ich brauche das jetzt, deshalb kommt das, sowas machen wir nicht. Aber wenn es denn da ist, ich kann was draus machen. Und es lässt mich wachsen. Manchmal, das kennt ihr ja, die schwierigeren Zeiten sind die Wachstumsschübe. Oft sehen wir das erst im Nachhinein, aber das Herz sieht das immer schon gleich und hat diese mitschwingende Freude mit deinem Weg, mit deiner Reise. Freude im Sinne, dass du dich entfaltest, dass nichts dich eigentlich raushauen kann. Und dann gibt es auch diese tiefste und letzte Schicht, die hatten wir auch schon, die hatten wir auch in der Übung schon, das ist der erwachte Gleichmut, also die Freude nochmal im Sanskrit Mudita, wenn ihr das irgendwo findet, und der Gleichmut Upeksha. Der erwachte Gleichmut, das ist die Haltung der Erde, das ist die Haltung des Seins, das ist die Perspektive eigentlich des Göttlichen in uns, auch im Körper weit zurücktreten und schauen. Ja, unser Ritual abends, die Welt schauen, die erlauben so zu sein, wie sie ist. Deshalb fühlen wir natürlich die Schönheit des Lebens. Wir fühlen den Schmerz über das Leid, ganz klar. Aber wir gehen in dieses noch größere Schauen und erlauben allem so zu sein, wie es ist. Erwachter Gleichmut ist die tiefste Dimension. Das ist das, was eben auch diese Qualität hilft uns, auch den Menschen, der das Verbrechen ausübt, der Hass, dessen Herz so verschlossen ist, dass er nur hassen kann, nicht rausfallen zu lassen aus diesem Schauen. Und dennoch, wenn wir dann konkret in diese anderen Ebenen wieder gehen, auf der Ebene von Mitgefühl oder Wertschätzung, werden wir mit demjenigen arbeiten oder auch andere vor ihm schützen. Klar. Und wir brauchen diese vier Ebenen, damit wir überleben können in der Welt, und die Alten wussten es auch schon, wir heute, glaube ich, nochmal mehr. Wir brauchen dieses Zurücktreten können, sonst arbeiten wir uns auf, aber wir brauchen auch wiederum das Engagement, sonst gehen wir in so eine spirituelle Superzone, wo wir uns sicher fühlen und uns nicht mehr von der Welt berühren lassen. Das sind die vier unermesslichen Kräfte des Herzens, liebende Freundschaft, Mitgefühl, mitschwingende Freude und erwachter Gleichmut.